Unser Predigtext für heute Abend ist Psalm 2. Wir lesen den ganzen Psalm 2. Psalm 2, das ist Gottes Wort. Warum toben die Nationen und sinnen eitles die Völkerschaften? Es treten auf Könige der Erde und Fürsten tun sich zusammen gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Der im Himmel thront, lacht, der Herr spottet über sie. Dann spricht er sie an in seinem Zorn, in seiner Zornglut schreckt er sie. Habe ich doch meinen König geweiht auf Zion, meinem heiligen Berg. Lasst mich die Anordnung des Herrn bekannt geben. Er hat zu mir gesprochen, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Fordere von mir und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben, zu deinem Besitz die Enden der Erde. Mit eisernem Stab magst du sie zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. Und nun, ihr Könige, handelt verständig, lasst euch zurechtweisen, ihr Richter der Erde. Dienet dem Herrn mit Furcht und jauchzt mit Zittern. Küsst den Sohn, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Weg, denn leicht entbrennt sein Zorn. Glückselig alle, die sich bei ihm bergen. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein gutes Wort. Wir danken dir, dass du darin zu uns sprichst. Wir bitten dich, dass du uns unser Verständnis und unsere Herzen öffnest, dass wir aufmerksam hören können auf das, was du zu sagen hast, dass wir mit der Bereitschaft zum Gehorsam hören können. Ich bitte dich, dass du meine Lippen öffnest, dass sie deinen Ruhm und deine Herrlichkeit verkünden. Amen. Dieser Psalm könnte oder kann in drei Teile gegliedert werden. Wir haben zuerst die Klage des Gläubigen über die verbreitete Rebellion gegen Gott. Dann haben wir zweitens Gottes Antwort darauf und drittens wird an uns der Ruf zur Umkehr gerichtet. David beginnt seinen Psalm mit klagenden Worten, mit einem klagenden Warum? Warum? Es gibt im Hebräischen zwei verschiedene Worte für Warum. Das eine wird gebraucht, um eine Frage zu stellen, wie wir das auch oft brauchen. Wir fragen, warum? Weil wir eine Information haben möchten als Antwort. Warum ist das so? Dann wird uns das erklärt und wir sagen, aha, jetzt weiß ich es. Darum habe ich gefragt, warum ist das so? Und das andere Warum im Hebräischen, das wird eigentlich nur verwendet, um einen klagenden Ausruf zu tun. Wie wir das auch tun, wir benutzen das gleiche Wort. Warum nur? Wozu soll das gut sein? Wohin soll das führen? Da erwarten wir nicht unbedingt eine Erklärung als Antwort, sondern es ist einfach ein klagender Ausruf. Und eigentlich haben wir die Antwort dann damit schon gegeben und sagen, es ist für nichts gut. Die Psalmen wurden ja geschrieben, um von der Versammlung des Gottesdienstes von der Gemeinde gesungen oder auch gesprochen zu werden. Und somit ist dieser Ausruf, dieses Warum, ist das der klagende Ausruf der Gemeinde über diese Auflehnung der Menschen gegen Gott. Die Gemeinde klagt über diese Auflehnung der Menschen gegen Gott. Die Gläubigen klagen deshalb, weil sie Gott lieben. Sie beten ihn an, weil sie ihn lieben. Wenn die Menschen sich gegen ihn auflehnen und ihm die Anbetung verweigern, dann macht das die Kirche traurig oder auch zornig. Die Trauer und die Klage, die hier zum Ausdruck kommt, ist nicht eine Klage darüber, wie es David persönlich geht, wenn er jetzt so klagt, dass die Menschen gegen Gott rebellieren. Darüber klagt er auch an anderer Stelle. Gottlose Menschen verfolgen ihn und darunter leidet er und er bittet Gott um Hilfe. Aber hier in diesem Psalm geht es nicht um sein eigenes Schicksal, sondern darum, dass Gott nicht seine Ehre bekommt. Darüber klagt er stellvertretend für die Kirche und die Kirche klagt mit ihm, mit diesem Psalm, darüber, dass Gott nicht seine Ehre bekommt in der Welt und nicht genügend seine Ehre bekommt. Das muss uns unzufrieden machen, wenn Gott nicht seine Ehre bekommt. Und darüber klagen wir. Und das ist es auch, was uns motiviert, die Rebellierenden anzusprechen, sie zu warnen, wie das später auch im Psalm geschieht. Der Psalm sagt auch etwas über die Identität der Rebellierenden. Er spricht von Völkern, Nationen, auch von Königen und von Fürsten. David selbst ist auch ein König. Er ist der Führer einer Nation. Er ist aber gleichzeitig auch einem König unterstellt, dem König aller Könige. Und obwohl er ein Volk regiert und dieses Volk auf ihn hören muss, regiert er nicht über sein eigenes Leben. David regiert nicht über sein eigenes Leben. Und auch seine Regierung steht unter der Regierung des obersten Königs. Und er beklagt, dass eben dies von der Mehrheit der Könige und Völker nicht so gehalten wird. Die Mehrheit der Menschen will keine Regierung über sich haben. Der Mensch will sein eigener König sein. Das hat begonnen, als Adam auf den Teufel gehört hat, der ihm sagte, du könntest so sein wie Gott. Selber über Gut und Böse, richtig oder falsch entscheiden. Du könntest dein eigener König sein, dein eigener Gott. Willst du dein eigener König, deine eigene Königin sein? Willst du der Kapitän deines Schicksals sein? Wenn wir das wollen, dann stört natürlich die Herrschaft Gottes uns und ist uns im Weg. Und darum zitiert David diese menschlichen Könige und Fürste, wie sie sagen, lasst uns zerreißen ihre Stricke und von uns werfen ihre Fesseln. Und so empfinden die Menschen Gottes Herrschaft als Stricke und Fesseln. Das habe ich selber auch so empfunden. Als ich jung war und Freunde mich auf den christlichen Glauben ansprachen, da sagte ich, das ist nichts für mich. Das will ich nicht. Da wird mir alles verboten, was Spaß macht. Das will ich nicht. Ich will selber bestimmen, wie ich leben will. Ich will mir nicht von irgendeinem Gott Vorschriften machen lassen. Und dabei habe ich nicht erkannt, dass ich mir ja schadete durch diese meine Rebellion gegen Gott und dass ich mich eigentlich damit selber kaputt machte. Vielleicht ist diese Erkenntnis auch in dem klagenden Warum enthalten. Warum nur rebellieren die Menschen gegen Gott? Es führt doch nur zu ihrem eigenen Verderben. Diese Sinnlosigkeit der Rebellion wird auch dann in den weiteren Versen gezeigt, wo es heißt, der im Himmel thront, lacht, der Herr spottet ihrer oder spottet über sie. Die Menschen, die in ihrer Rebellion Gott verhöhnen, die sehen nicht, dass er im Himmel thront. Er ist der Herrscher des Universums, ob sie das wahrnehmen oder nicht, ob sie es wahrhaben wollen oder nicht. Es ist vielleicht etwas eigenartig, sich vorzustellen, dass Gott spottet. Das machen doch die Gottlosen, spotten, sich lächerlich machen über andere. Aber diese Aussage hier, dass Gott über sie spottet, das beschreibt einfach die Realität, dass es tatsächlich zum Lachen ist, dass sich Menschen, seien sie noch so mächtig, mit Gott messen wollen, dass sie denken, sie können seine Herrschaft wegstoßen, abwerfen. Niemand, der sich Gott in den Weg stellen will, kommt irgendwo hin. Das ist lächerlich. Und das tun ja die Menschen, die sich Gottes Herrschaft nicht unterstellen wollen. Wer Gottes Macht in seinem Leben nicht anerkennen will, der stellt sich gegen ihn. Es gibt keine neutrale Zone. Es gibt nicht die Situation, dass jemand gegenüber Gott gleichgültig ist und einfach nicht für oder nicht gegen ihn ist. Wer nicht für ihn ist, ist gegen ihn. Wer sagt oder denkt, ich will nicht, dass Gott in meinem Leben das Sagen hat, der setzt sich automatisch an die Stelle Gottes. Er sagt, ich bin mein eigener König, ich bin mein eigener Gott. Und das ist eine Herausforderung, eine Kampfansage an Gott. Wie unsinnig diese Haltung ist, wird in der Bibel an vielen Stellen beschrieben. Manchmal wird es auch mit dem Bild eines Töpfers und seinem Material, dem Ton, gezeigt. Wie lächerlich ist es, wenn der Ton sich gegen den Töpfer auflehnt, ihm sagen will, wie alles gemacht werden sollte, wie der Töpfer ihn oder sie gestalten solle als Ton. Gott hat als unser Schöpfer den allumfassenden Anspruch auf unser Leben und unseren Gehorsam. Wenn wir uns ihm verweigern, dann müssen wir die Konsequenzen tragen. Wenn wir uns so verhalten, wie wenn wir stärker als Gott wären, dann lacht er nur darüber. Denn es kommt der Tag, an dem er über unsere Haltung gegenüber seinem Anspruch urteilt und uns den Lohn dafür gibt. Er sagt hier, dass er für diesen Tag einen König eingesetzt hat. Und dieser König wird jetzt auch mit seinen eigenen Worten zitiert. Er sagt, was Gott zu ihm gesagt hat. Dieser König sagt, was Gott zu ihm gesagt hat. Kundtun will ich den Beschluss des Herrn. Er sprach zu mir, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Bitte mich, so gebe ich dir die Nationen zum Erbe und die Enden der Erde zum Eigentum. Du kannst sie zerschlagen mit eisernem Stab, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. Mindestens einen Satz daraus kennen wir aus dem Neuen Testament, nicht wahr? Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Die Stimme Gottes mit diesen Worten kam aus dem Himmel, als Jesus die Taufe empfing und auch damals, als er auf dem Berg vor den Augen seiner drei Jünger, Petrus, Johannes und Jakobus, Mose und Elia traf. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und so können wir wissen, dass hier im Psalm 2 der Messias, Jesus, angekündigt wurde. Messias, das ist griechisch für Maschiach, was der gesalbte König bedeutet. Der gesalbte, der eingesetzte König Gottes. Jesus ist dieser Sohn Gottes, der auch der gesalbte König seines Volkes ist. Und als König ist er auch der Richter der Welt. Paulus spricht mit den Philosophen in Athen, spricht er über diesen Richter. Apostelgeschichte 17, Vers 30. Nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle überall Buße tun sollen, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit, durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und er hat allen dadurch den Beweis gegeben, dass er ihn auferweckt hat aus den Toten. Wenn wir jetzt aber an Jesus denken, wie wir ihn vom Neuen Testament her zu kennen meinen, dann wirkt das vielleicht etwas befremdend, wenn, was wir hier im Psalm weiter über ihn lesen, was weiter über ihn offenbart wird. Gott sagt zu ihm, du kannst sie mit eisernem Stab zerschmettern, sie wie Töpfergeschirr zerschlagen. Wenn wir über Jesus nachdenken, denken wir da nicht viel mehr als ihn über den Retter nach, den guten Hirten? Ist er nicht gekommen, um Gottes Liebe zu den Verlorenen zu offenbaren? Ja, sicher, das ist er. Das ist auch im Psalm hier enthalten. Vielleicht in diesem Psalm etwas mehr verborgen, weil der Psalm vorwiegend jetzt über Gottes Antwort auf die Rebellion der Ungläubigen spricht. Aber wenn Gott zu seinem Sohn sagt, ich gebe dir die Nationen zum Erbteil, dann ist damit auch gesagt, dass er ihm aus den Nationen ein Volk zum Eigentum gibt, für das er das Heil erwerben wird. Jesus wird für sein Volk das Heil erwerben. Aber wie gesagt, ist dieser Psalm nicht in erster Linie eine Hymne auf den Retter, sondern ein Lied der Trauer über die Rebellion der Gottlosen und über Gottes gerechtes Gericht. Und er hilft uns auch, unser Bild, das wir von Jesus haben mögen, etwas zu korrigieren. Vielleicht sehen wir heute in unserer heutigen Zeit sehen wir vielleicht zu oft nur den irdischen Jesus, der zu allen so liebevoll und sanftmütig war und der widerstandslos gelitten hat. Natürlich ist Jesus so. Er ist voller Liebe. Er ist die Liebe. Er liebt seine Schafe. Er liebt seine Kirche so sehr, dass er unsäglich für sie gelitten hat und sein Leben für sie hingegeben hat. Aber wir müssen auch sehen, dass Gott ihn als gerechten und unbestechlichen Richter eingesetzt hat, der einmal seine Feinde zerschmettern wird. Es ist Jesus, der am Ende als Richter wiederkommt und zu vielen sagt, weicht von mir, ihr Übeltäter, ich habe euch nie gekannt. Und der sie in das ewige Feuer der Hölle senden wird. Gott, der Sohn, ist der Gott der Liebe für die, die seine Liebe annehmen und sich ihm unterordnen. Aber er ist auch ein schrecklicher Richter für die, die ihn ablehnen oder gar verhöhnen. Und darum ruft der Psalm nun auch dazu auf, sich mit dem Sohn Gottes gut zu stellen. Und nun, ihr Könige, Vers 10, handelt verständig, lasst euch zurechtweisen, ihr Richter der Erde, dienet dem Herrn mit Furcht und jauchzt mit Zittern, küsst den Sohn, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Weg, denn leicht entbrennt sein Zorn. Der Apostel Paulus beschreibt seinen Verkündigungsdienst auch einmal folgendermaßen. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 11: Da wir nun den Schrecken des Herrn kennen, suchen wir, Menschen zu überzeugen, sie eben zum Retter, zum Evangelium in Christus zu führen. Da wir den Schrecken des Herrn kennen, versuchen wir, Menschen zu überzeugen. Ja, wir versuchen ihnen nicht nur zu sagen, ja, wenn du Jesus hast, wenn du an Jesus glaubst, dann hast du ein schöneres Leben. Nein, Jesus wird dich mit dem Gott, mit dem schrecklichen Gott, der zornig ist über die Sünde, versöhnen, dass du eben nicht mehr unter diesem Zorn weiterleben musst. Als Paulus das erste Mal dem auferstandenen Herrn begegnete, da fiel er vor Schrecken zu Boden. Und Jesus sagte zu ihm: Es bekommt dir nicht gut, gegen den Stachel auszuschlagen. Das ist die Position der Gegner des Sohnes Gottes. Sie versuchen vergeblich, gegen den Stachel auszuschlagen. David ruft in seinem Psalm den Königen dieser Welt zu oder denen, die denken, ich bin mein eigener König. Entflieht dem Gericht Gottes, küsst den Sohn. Ihn zu küssen heißt, ihn zu empfangen, sich ihm im Gehorsam zu unterwerfen. Wer in der Haltung der Könige und Richter dieser Welt bleibt, wer der König seines Lebens bleiben will, anstatt den Sohn Gottes König und Richter sein zu lassen, der bekommt seinen Zorn zu spüren und ist für ewig verloren. Wer den Sohn küsst, ihn als seinen König empfängt, wird seine Liebe erfahren. Für ihn gilt das Wohl allen am Ende des Psalms, Wohl allen, die sich bei ihm bergen. Hier schließt der zweite Psalm an den ersten an, wo es hieß: Glückselig ist der Mensch, der nicht dem Rat der Gottlosen folgt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt ihm. Der Psalm lehrt uns, alles entscheidet sich daran, wie wir uns zu dem Sohn Gottes stellen. Alles entscheidet sich daran. Gehören wir zu denen, die sich gegen ihn auflehnen, über ihn spotten, ihn ignorieren, seine Herrschaft ablehnen? Dann gehören wir zu denen, über die Gott lacht, spottet, weil unsere Haltung sinnlos und aussichtslos ist und hoffnungslos. Oder gehören wir zu denen, die ihn küssen, ihn als Herrn über unser Leben empfangen und unsere Geborgenheit bei ihm suchen? Dann gilt uns das Glückselig am Anfang des ersten und am Ende des zweiten Psalms. Dann dürfen wir erfahren, wie Gott unser Leben reich und hoffnungsvoll macht. Auch wenn wir noch eine Zeit lang mit David das klagende Warum ausrufen müssen. Am Ende dürfen wir doch erfahren, wie Gottes Gerechtigkeit siegt. Diese Hoffnung gibt uns die Geborgenheit, von der David spricht: Glückselig, die bei ihm die Zuflucht suchen. Amen. Lasst uns beten.